Für mich ist es auch so, der eigentlich so ein Überzeugungstäter auch bei Konversionsprojekten ist. Es hat Vorteile, es hat auch Nachteile, ganz klar. Generell sind für mich Themen, die man beachten muss, Planungsrecht und Nutzungsrecht. Also hier hatten wir eben das Thema wirklich eine gewerblich genutzte Fläche, die umgewidmet werden musste in Wohnen. Ich glaube, das ist immer so der größte Faktor, wahrscheinlich Zeit und Risiko. Wir kennen die Behörden und dass das auch nicht immer gut vorauszusehen ist. Wir sehen natürlich viele, und da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser Wertsteigerung, das Thema eben, die sagen, ja, ich verkaufe euch doch hier eine Immobilie, da ist irgendwie Bürofläche mit 25 Euro pro Quadratmeter in meinen Büchern. Letzten Endes verdient er oder diese Partei aber gar nichts. Und die 25 Euro sind ja nur fiktiv. Und der Markt sagt eben, hier wird wahrscheinlich nie wieder ein Bürogebäude entstehen, es muss was damit passieren.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
Es ist wichtig, dass wir damit aufräumen, dass Flächenkonversionen günstiger sein können. Benjamin Albrecht erklärt, warum die 5-10% geringeren Baukosten kein Grund sind, einen Businessplan darum zu stricken. Der Direktor Development bei der International Campus Group legt eher Wert auf die Zeitersparnis und die 20-30% CO2-Emissionseinsparung auf den Lebenszyklus als Hebel. Wir sprechen über CapEx-Maßnahmen, eine einheitliche Designsprache im Havens. Benjamin hat mir vor dem Podcast das neue Frankfurter Haus gezeigt, das 155 Apartments hat. Er erklärt im Schnelldurchlauf das Havens-Konzept und die neuen Wünsche der Mieter. Mehr Qualität, gedeckte Farben, Laut- und Leisebereiche, Raumtrenner und Schlafsofas. Es geht also auch um Trends, aber vor allem geht es eben um Konversionen und die damit verbundenen Herausforderungen. Vorher war das Haus in Frankfurt ein fauler Zahn im Quartier, ein altes, nicht genutztes Bürohaus. Wie in der aktuellen Situation die Expansionsstrategie aussieht und welche Projekte gerade in Arbeit sind, Benjamin Albrecht nimmt mich mit in die IC-Welt. Neben wohnwirtschaftlichen Konzepten haben wir auf immocom.com noch viele andere Themen parat. Einfach vorbeischauen und unsere Newsletter abonnieren. Und jetzt ab nach Frankfurt. Viel Spaß! Partner der heutigen Folge ist die Zuhause-Plattform, die eines der wichtigsten Themen derzeit bearbeitet. Denn Bauen ist teuer und kompliziert genug. Das muss nicht sein. Smart-Building-Lösungen für Ihre Gebäude gibt es jetzt auch ohne Mehrkosten. Als Komplettsystem seriell vorgefertigt, risikofrei, zum Festpreis und alles inklusive Montage. Sie wollen sich das mal live anschauen? Einfach zur Smart-Building-Besichtigung anmelden und bereits realisierte Bauvorhaben kennenlernen. 5 Termine, 5 smarte Gebäude in 5 Städten und die sind Wertingen bei München, Frankfurt, Düsseldorf, Magdeburg und Berlin. Jetzt für September anmelden unter www.zuhause-plattform.de. Alle Daten, alle Infos dazu stelle ich auch in die Shownotes und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ich habe gerade gelernt, ich sitze in Frankfurt-Bockenheim. Und zwar im Havens. Mir gegenüber sitzt Benjamin Albrecht, Director Development bei International Campus. Benjamin, herzlich willkommen im Podcast.
Vielen Dank und auch herzlich willkommen bei uns im Asset.
Ja, wir haben gerade eine kleine Hausführung gemacht. Ich habe gerade das Havens kennengelernt. Ja, kann man sich wohlfühlen? Kann man sich eigentlich hier niederlassen? Mhm. So?
Hoffe ich. Oder wir?
Ja, das ist sehr schön. Vielleicht für alle, die den Podcast mit deinem Kollegen Benjamin Röber-Rathei, liebe Grüße, noch nicht gehört haben, vielleicht ganz kurz das Konzept von Havens Living und in welchen Städten ihr schon seid.
Ja, also die International Campus Group ist ja eigentlich bekannt eher durch die studentischen Konzepte, also The FIS. Vor 5 Jahren haben wir in Hamburg-Stresemann-Quartier dann einen neuen Schritt gewagt mit dem Konzept Havens. Das richtet sich so ein bisschen an die Lebenszeit nach dem studentischen Abschnitt. Das heißt, an Expats, Young Professionals, Leute, die in Veränderung leben. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wir immer auch in unserer neuen Mieterschaft feststellen, dass das vielleicht ein bisschen andere Leute sind als geplant. Oder einfach haben wir gesagt, viele, was alle gemeinsam haben, ist, dass sie in Veränderung leben oder neu ankommen an einem Standort.
Sag mal ein Beispiel, was heißt, ja, also Wer ist neu?
Na, aber ich glaube, was wir eben feststellen, ist ja zum einen, dass Leute, die wir wirklich ansprechen, Expats, also ausländische Fachkräfte, die für Projektarbeit hier sind, oder auch Leute, die innerhalb von Deutschlands für Projektarbeit einfach irgendwo nochmal einen neuen Standort suchen. Dann kommt es aber dazu, dass wir wirklich auch Zielgruppen haben oder Mieterinnen, die irgendwie auch Ü30, Ü40, Ü50 teilweise sind, also wo man jetzt nicht so unbedingt mit rechnen würde. Ich hatte mich mal aus eigenem Interesse erkundigt. Wir haben, glaube ich, auch in Hamburg-Stresemann-Quartier mal ein Kind dabei gehabt. Also es ist ja auch oft wohl gesagt wird, das passt vielleicht nicht so mit dem Konzept zusammen. Haustiere haben wir eine Menge, bieten wir also auch dafür Raum. Und eben so dieses Thema Leute, die in Veränderung leben. Also natürlich einerseits Leute, die vielleicht nach Deutschland kommen oder in die neue Stadt kommen. Leute, die vielleicht gerade einen neuen Lebensabschnitt beginnen.
Die sich gerade getrennt haben.
Ja, das ist der Klassiker, den es natürlich teilweise gibt. Und an der Stelle natürlich auch gucken müssen, gerade in diesen Mieträumen wie Frankfurt, Berlin, München, wie komme ich da jetzt schnell aus der Wohnungssituation raus und finde eben eine Situation wieder, wo ich mich A, wohlfühle und B, auch der temporäre Gedanke, wo ich mich neu sortieren kann, auch entsprechend aufgefasst wird. Und wir sind jetzt eben hier in Frankfurt-Bockenheim, wo wir jetzt das erste Havens in Frankfurt eröffnet haben.
Wie eben Mai?
Im Mai, genau, diesen Jahres.
Also noch ganz frisch, ja.
Noch ganz frisch und wir riechen noch ein bisschen, dass hier auch mal gemalert worden ist und noch ein bisschen Baufeuchte, aber das muss so sein. Wir haben eben, wie eben beschrieben, in Hamburg-Wendenquartier vor knapp sechs Jahren das erste Havens eröffnet, werden im Oktober diesen Jahres nochmal in Hamburg eröffnen, ein Havens zusammen mit dem The Fizz, also ähnlich wie im Stresemann-Quartier in Hammerbrook, das sogenannte Wendenquartier, und in Berlin-Charlottenburg werden wir im Mai nächsten Jahres nochmal ein Havens eröffnen. Also insofern haben wir momentan im Betrieb eben das Hamburg-Stresemann-Quartier und das Objekt, in dem wir uns gerade befinden.
So, sehr schön. Du bist ja der Fachmann für Konversion und wir sitzen hier in einem Konversionsprojekt. Mhm. Wir haben schon kurz vorher drüber gesprochen. Du musst das jetzt nochmal genauso schön erzählen. Also, was war das hier vorher? Also, erstmal ganz kurz noch, wie viele Apartments haben wir jetzt hier im Haus?
Hier sind 155 Apartments. 265 sind in Berlin-Charlottenburg und hier sind es 155 in Frankfurt.
Okay, also 155 Apartments, die sich befinden in einem schönen Haus. Sag mal, was war es denn vorher?
Ja, das war vorher gar nicht so schön. Also es war wirklich, wie ich so gerade gesagt habe, fast wie ein fauler Zahn im Quartier. Hier nebenan haben auch andere große Wohnungsentwickler gebaut. Es war ein ehemaliges Bürocenter, was wirklich auch vakant war. Also dementsprechend war das so ein toter Punkt hier in dem Quartier und an dem Standort, wo sich nicht mehr so viel getan hat. Und man sieht eben, für uns ist es natürlich interessant, weil es schon eine zentrale Lage ist. Also im Fahrrad zum Hauptbahnhof oder auch hier mit der Tram sind es irgendwie 15 Minuten. Ich glaube auch ungefähr 15 Minuten zum Airport Frankfurt.
Und stimmt, weil ich bin gerade vom Bahnhof gekommen.
Genau, also da wirklich eigentlich zentral. Es ist jetzt nicht dieses Business District hier in Frankfurt mit den High-Rises, aber es ist immer noch eine sehr zentrale Lage. Und demnach auch so eine Lage, wo ich glaube, wo das Potenzial da ist, dass es immer mal wieder solche vakanten Büroflächen gibt. Und hier im Erdgeschoss waren halt im Ursprung wirklich Serverräume und Kabelsalat, in dem wir uns gerade befinden und der eben jetzt wirklich schöne Tagungsräume sind und mit der Community Kitchen, die wir eben gesehen haben, wo man also auch andere Veranstaltungen feiern kann oder einfach auch arbeiten kann, wenn man hier lebt. Und genau, das macht es zum Konversionsprojekt.
So, jetzt sagen ja viele, Konversion von Office in Wohnen. Ihr habt zwar ein wohnwirtschaftliches Konzept, aber trotzdem ist so schwierig, weil kann man schwer planen. Es gibt relativ wenig Beispiele, die es bis zum Ende gebracht haben. Also wir sehen jeden Tag viele Visualisierungen, wie es sein könnte. Mhm. Umsetzung sehen wir dagegen relativ wenig. Gab es denn was an diesem Projekt, wo du sagst, boah, das hat mich jetzt total überrascht? Oder was waren so die großen Herausforderungen und Freuden?
Ja, ich glaube, das ist, wie du sagtest, bei vielen eine Blackbox. Für mich ist es auch so, der eigentlich so ein Überzeugungstäter auch bei Konversionsprojekten ist. Es hat Vorteile, es hat auch Nachteile, ganz klar. Ich glaube, was hier jetzt an oder generell die Nachteile und Risiken, die man manchmal hat, ist einfach, dass man natürlich bei so Bürobeständen 70er, 80er, 90er Jahre das Stichwort Kontamination hat. Das hatten wir jetzt hier in Frankfurt gar nicht so sehr. Das haben wir aber in Berlin-Charlottenburg, da nutzen wir auch eine ehemals gewerbliche Fläche um in Wohnen schon eher. Das sind natürlich Kostentreiber, die irgendwie auch ganz ärgerlich sind, weil gefühlt kommen sie, wenn wir noch gar nicht so richtig bauen und man noch gar nicht ein richtiges Ergebnis sieht. Das sind natürlich Themen, die auch schwer einzuwerten sind vorher. Haben die meisten Eigentümer auch nicht so gerne, wenn man die Böden oder Decken aufstemmen will, wenn man gerade in der Verkaufs- oder Ankaufsphase ist. Das heißt, man kann das relativ schwer eingrenzen. Und wie immer bei Bauen im Bestand hat man natürlich so diese individuellen Themen. Und das heißt, dass man natürlich dafür gewappnet sein muss, dass man gute Partner, gute Planer haben muss, gute Ausführer haben muss. Hier, wie gesagt, in Frankfurt haben wir gar nicht so viele schlechte oder schlimme Überraschungen gehabt. Natürlich gibt es im Bestand immer wieder Themen, die man abwägen muss. Sowas, also wirklich Gebäude, Infrastruktur, Kabel, Verrohrungen, die wir teilweise auch nochmal neu machen mussten, was wir jetzt vielleicht nicht von Anfang an so auf der Agenda hatten. Aber grundsätzlich ist es hier ganz gut gelaufen. Generell sind für mich Themen, die man beachten muss, Planungsrecht und Nutzungsrecht. Also hier hatten wir eben das Thema wirklich eine gewerblich genutzte Fläche, die umgewidmet werden musste in Wohnen. Ich glaube, das ist immer so der größte Faktor, wahrscheinlich Zeit und Risiko. Wir kennen die Behörden und dass das auch nicht immer gut vorauszusehen ist. Mal geht schnell. Ich glaube, man merkt auch, dass eine wachsende Akzeptanz dafür da ist und die Behörden sich auch
bemühen. Wie lange hat es hier gedauert?
Ich glaube, hier haben wir ungefähr anderthalb Jahre mit dieser Genehmigung und auch Umwidmung gehabt. Wobei man sagen muss, das war auch noch so ein bisschen Corona-Endphase. Also da, wo ja auch das ein oder andere Thema bei den Behörden da war, die nicht so durchdigitalisiert sind. Und entsprechend war das auch, glaube ich, ein bisschen nochmal zusätzlich Zeit, die man da gebraucht hat. Und vom Verkäufer damals wurde auch vorgearbeitet. Also wir sind jetzt auch nicht ganz von Null da gestartet mit der Bitte, das in Wohnen und zu widmen. Und ich glaube, wenn man sich Beispiele weltweit auch anguckt, wie New York zum Beispiel, die haben jetzt 3 Milliarden an Fördergelder bereitgestellt, um eben ihre High-Rises, die irgendwo da so langsam vakant werden, in Wohnen umzuwidmen und umzuplanen, sieht man, dass das, glaube ich, einfach ein interessantes Thema ist, was nicht nur uns so geht, aber gerade natürlich in den Ballungsgebieten funktioniert und für uns als International Campus Group, glaube ich, auch ganz gut funktioniert, weil wir eben momentan noch ein Nischenmarkt sind und ein bisschen eher und früher in diese Deals reinkommen und dementsprechend macht es das für uns sehr interessant.
Sollte es so eine Förderung in Deutschland auch geben? Wahrscheinlich würde sagst
also,
du jetzt ja, ne?
Also von meiner Seite aus denke ich auf jeden Fall. So ein bisschen geht's ja auch in die Richtung. Für mich immer ein großes Thema. Also ich glaube, was so die Vorteile von Konversionen sind, ist definitiv, es gibt eben mehr vakante Büroflächen. Da gibt's ja auch etliche Studien drüber, wie sich das entwickeln wird in den nächsten 10, 15 Jahren. Büroflächen, die eben genau solche Lagen haben, wie wir sie zum Beispiel suchen. Büroflächen, an denen was gemacht werden muss, Stichwort EU-Taxonomie, ESG, und demnach auch klar ist, da muss was passieren. Und das ist einfach ein Vorteil, dass es da an der einen Stelle so langsam Angebot gibt, das kommt eben so langsam, und auf der anderen Seite natürlich einen riesengroßen Bedarf an Wohnraum und Wohnfläche. Und das natürlich eigentlich, wenn man das mal so gegeneinander hält, ein super Match ist, aber eben mit den Schwierigkeiten und Risiken, die dazugehören. Wo ich aber auch glaube, dass es so ein bisschen die aktuelle Marktlage widerspiegelt. Ich nenne es immer so, es ist so langsam die Zeit der Experten wieder, also so Leute, die sich an solche Projekte ranwagen, an Planungsteams, die sich daran wagen und es nicht mehr genügt, vielleicht ein Grundstück zu kaufen, 5 Jahre zu warten und ich habe eine riesen Wertsteigerung. Die Zeit ist ja so langsam vorbei mit einigen prominenten Beispielen auch, und so müssen Investments jetzt eigentlich immer oder werden immer häufiger getätigt, und wir waren ja auch vergangene Woche Woche auf der Veranstaltung auf eurem Immobilienkongress in Hamburg. Und da habe ich es gehört, ich habe es damals bei anderen internationalen Terminen auch in Madrid zum Beispiel gehört. Und da fiel immer wieder das Thema, jetzt muss man mutig sein und investieren, antizyklisch, um dann eben auch ein gutes Ergebnis zu haben. Und ich glaube, dieses Thema Flächenkonversion steht ein Stück weit dafür, weil es eigentlich, wie gesagt, ein Riesenmatch ist mit einigen Risiken, die aber, glaube ich, auch, wenn man es gut plant und gut in die Deals kommt, auch ganz gut einfangen kann.
Mhm. Bauzeit hier war wie lange?
Das ist ein weiterer Vorteil, den man haben kann, nicht muss, aber deswegen sage ich, wenn man gut plant, also wir haben hier von dem ersten Tag, wo wir hier angefangen haben zu arbeiten, man muss sagen, es war auch relativ gut beräumt, also wir mussten jetzt nicht noch hier die Bürostühle raustragen, aber haben wir rund ein Jahr gebraucht bis zur Eröffnung. Und da gibt es Bilder, die waren ganz interessant, das war irgendwie nach anderthalb Monaten nach Start hier, wo wir den Trockenbau gemacht haben. Und das ist eben das, was man in einer guten Planung berücksichtigen kann und auch, glaube ich, im Ankaufsfall, vielleicht kommen wir da später nochmal zu, also das, was uns der Verkäufer eigentlich hier verkauft hat, ist für uns keine leerstehende Büroimmobilie gewesen, sondern ein Grundstück mit einem Rohbau. Und so muss man das meines Erachtens auch am Markt einwerten. Und wenn man so ein Projekt plant, das eben auch so mitnehmen und sagen, ich habe hier eben einen Rohbau.
Also du sagst, es ist keine Immobilie, sondern es ist wirklich nur in Anführungsstrichen ein Rohbau.
Ich sage es so ein bisschen ketzerisch, weil wir natürlich jetzt in der Marktentwicklung sehen, wir werden immer öfter angesprochen, ob wir mit solchen vakanten Büroflächen etwas machen können. Und natürlich können wir damit was machen, aber es dreht sich natürlich am Ende immer darum, wie wirtschaftlich ist so ein Deal und ein Projekt. Und die Einstandspreise sind immer relativ interessant, natürlich ein großer Faktor am Anfang des Projekts. Und wir sehen natürlich viele, und da sind wir wieder so ein bisschen bei dieser Wertsteigerung, das Thema eben, die sagen, ja, ich verkaufe euch doch hier eine Immobilie, da ist irgendwie Bürofläche mit 25 Euro pro Quadratmeter in meinen Büchern. Letzten Endes verdient er oder diese Partei aber gar nichts. Und die 25 Euro sind ja nur fiktiv. Und der Markt sagt eben, hier wird wahrscheinlich nie wieder ein Bürogebäude entstehen, es muss was damit passieren. Und deswegen ist es so ein bisschen ketzerisch, meine These an der Stelle, aber einfach um zu zeigen, wie können solche Konversionen funktionieren, indem jeder eben ehrlich zu sich ist, also der Verkäufer, der sagt, ich kann ja eigentlich nicht mehr so viel rausholen, wie ich es vielleicht ursprünglich mir gedacht habe, und der Käufer, der wiederum sagt, okay, ich muss ja auch Expertise reinstecken und ein bisschen mehr Individualismus, weil es natürlich konträr zu dem Thema serielles Bauen zum Beispiel ist. Also reden wir jetzt hier über eine ganz andere Marschrichtung, nämlich wo es sehr individuell ist, aber natürlich durch die Lagen dieser Büroflächen ganz neue Marktopportunitäten sein können, weil in diesen Lagen wie hier Frankfurt-Bockenheim oder Berlin-Charlottenburg, wo wir jetzt tätig sind, auch bei Flächenkonversionen, solche Lagen kriegst du halt nicht auf der grünen Wiese oder mit grüner Wiese. Und dementsprechend ist das, glaube ich, immer ein ganz guter Eintritt, um solche Standorte wieder attraktiv zu machen.
Aber das Projekt jetzt hier ist auch in den Kosten so geblieben, wie ihr es budgetiert habt?
Das ist natürlich immer eine schwere Auskunft. In dem Fall ist es auch sehr individuell, weil sich die Planung bei uns sehr lange gezogen hat, was damit zusammenhing, dass wir sehr stark hier ins Redesign des Havens an sich gegangen sind. Also ich hatte erwähnt, Hamburg-Stresemann-Quartier als Vorläufer.
Da kommen wir gleich dazu, ja.
Genau, da haben wir damals nämlich auch schon 12 Apartments nochmal redesigned, und hier ist eben komplett das Redesign gewesen. Das hat dann einfach nochmal Zeit gekostet, aber eben auch Geld. Allerdings, glaube ich, mit einem guten Ergebnis. Unter anderem sind wir hier eben mit dem German Design Award prämiert worden für das Designkonzept von BKI-Architekten oder Interior Design, mit denen wir auch sehr gerne und viel zusammenarbeiten. Und insofern, Kosten ist jetzt, glaube ich, nicht stellvertretend für Flächenkonversionen. Ich glaube, es ist wichtig, aufzuräumen damit, dass Flächenkonversionen günstiger sein können. Das ist so meine These, dass ich immer sage, ja, im individuellen Fall hat man vielleicht 5-10% weniger Baukosten am Ende. Ich würde aber den Business Case nicht darum stricken. Ich würde ihn eher darum stricken, wie eben gesagt, dass man zum Beispiel für jemanden wie uns, der eben eigentlich immer für den Bestand den eigenen entwickelt, den er dann auch betreibt, kommen wir natürlich schneller an Mieteinnahmen, wenn wir nur ein Jahr Bauphase haben, beziehungsweise auch in Finanzierungsthemen sind die Laufzeiten wesentlich kürzer. Und das ist natürlich etwas, wo man, wie sind wir wieder beim Thema, wenn man gut plant und den Business Case gut plant, sehr viel Wirtschaftlichkeit einfach aus dem zeitlichen Faktor ziehen kann. Und zudem das Thema, was auch meistens so ein bisschen unerwähnt bleibt, weil du auch gerade das Thema Förderung angesprochen hattest, was man damit schafft mit diesem bestehenden Rohbau, so wie ich ihn ja genannt habe, ist natürlich ein riesen CO2-Emissionsersparnis. Ist immer sehr individuell auch, aber mal so runtergebrochen, sind die CO2-Emissionen durch den Rohbau ungefähr 60% des gesamten Baus und auf den Lebenszyklus berechnet sind wir dabei irgendwas zwischen 20% und 30% CO2-Emissionen einfach nur durch den Rohbau. Und das ist natürlich ein riesiger Hebel. Momentan die Förderlandschaft und auch viele Diskussionen gehen eher auf den Betriebszeitraum, was natürlich auch Sinn macht. Aber wenn man den Hebel auf einem Schlag eben sieht, 20% bis 30% bezogen auf den gesamten Lebenszyklus, dann ist das natürlich schon was, auch hier wieder Stichwort EU-Taxonomie, wo man sagen muss, das ist vielleicht noch gar nicht so sehr in den Köpfen drin, dass das auch eine große Rolle spielen kann, weil es momentan noch nicht 1:1 so in der Förderlandschaft oder eben in den CO2-Emissionen wiedergespiegelt wird. Aber letzten Endes wird das mit Sicherheit kommen, weil das einfach Sinn macht.
Lass uns ganz kurz, weil wir jetzt gerade in drei Musterwohnungen schon durchaus waren, nochmal zu dem Design Award. Das ist ja alles sehr liebevoll gemacht. Das ist sehr, sehr, sehr stylisch. Du hast gesagt, es gab so Learnings aus dem ersten Haus von euch. Wir sitzen hier in einem sehr coolen, individuell vergrößerbaren Konferenzbereich, wo man so die Wände verschieben kann und so. Was habt ihr noch? Also was waren noch so Learnings?
Also wirklich, wenn man im Interior Design denkt, pro Apartment war ein wirklich großes Learning, dass wir das ja auch heute bei dem Muster Apartment gesehen haben, so Raumtrenner zu haben. Also wirklich nochmal selbst auf effizienten Grundrissen nochmal zu zonieren und das vielleicht auch dann zugänglich zu machen eben für nicht nur eine Person, sondern zwei oder im Zweifelsfall sogar vielleicht sogar drei oder wenn es auch nur temporär drei sind. Wir haben jetzt zum Beispiel durchgängig die Couches, die wir hier drin haben, sind Schlafcouches. Also auch da, dass man einfach individuell nochmal darauf eingehen kann oder eben auch temporär Leute selber beherbergen kann hier in so einer Unterkunft. Das sind die Sachen. Ich glaube generell der Trend, das sehen wir sowohl im Havens als auch in dem studentischen Konzept The Fizz, ist, dass das Thema Homeoffice ein sehr viel größeres geworden ist, gerade bei jungen Menschen. Auch ganz konträr zu vielleicht noch vor 4-5 Jahren, wo eher so das Thema Work-Life-Balance und Start-up da war. Jetzt geht's eben mehr so in die Richtung, ich habe ganz diverse Ansprüche an meinen Wohnraum. Ich glaube, das gilt nicht nur für unsere Konzepte, auch insgesamt, wo man eben sagen muss, man will ruhige Zonen haben, man will vielleicht genau die Zonen auch hier in so einem Konzept haben, wo es nicht ruhig ist und wo ich Gemeinschaft habe, wo ich Community habe, wo sich was abspielt, wo ich wie in einer schönen und guten Hotel-Lounge das Gefühl habe, irgendwie da, das ist irgendwie, bewegt sich was und ich bin nicht allein und habe Ansprechpartner. Das sind einfach Anforderungen und was man auch sieht, ist dann doch, nehmen wir zumindest wahr, ein wachsender Qualitätsanspruch von Mieterinnen und Mieter. Das heißt, die auch eine gewisse Qualität natürlich dann auch für einen gewissen Preis erwarten, aber sich dann auch dementsprechend wohlfühlen, weil wir hatten es eingangs, glaube ich, schon mal erwähnt oder zumindest eben im Gespräch, wir sind ja ein wohnungswirtschaftliches Produkt, also die Leute bleiben hier mindestens 6 Monate, wenn nicht länger. Das heißt, es ist jetzt nicht wirklich Short-Term-Living und das sind so Learnings und auch beim Thema Short-Term versus unsere Konzepte im Interior Design sind auch Learnings, dass wir mit viel gedeckteren Farben mittlerweile arbeiten. Also man sieht das hier, das sind alles eher Erdtöne oder Naturtöne und das haben wir festgestellt, dass das für Leute, die eben jetzt nicht wie in einem Hotel 2-3 Nächte oder vielleicht mal 2 Wochen bleiben, dass es sehr viel mehr Individualismus gibt, weil Leute natürlich ihre Bücher mitbringen, die irgendwo in den Regalen sind, die ihre Bilder mitbringen. Und dass wir da gar nicht so viel vorarbeiten wollen, natürlich in einer guten Hülle, die eben auch designprämiert ist, aber wo die Leute auch sehr viel Raum für Individualismus haben. Und das sieht man zum Beispiel an diesen Stahlstangen, die an den Wänden manchmal hängen, wo man eben Bilder aufhängen kann oder andere Dinge lagern kann. Das war früher bei uns auch nicht immer der Fall. Kann man sich vorstellen, wenn irgendwie die Leute 6 bis 12 Monate bleiben und jeder sein Bild in die Wand hauen würde, wie das dann am Ende aussieht. Also das sind einfach so Sachen, die natürlich auch aus dem Betrieb kommen, wo wir sagen, wie können wir auch besser und wirtschaftlicher und effizienter betreiben. Wir haben jetzt hier auch nochmal ein digitales Schließsystem, was wirklich per App ansteuerbar ist, also gar keinen physischen Schlüssel mehr.
Ja, da hast du dich vorhin, als du mir das vorgeführt hast, hast du dich sehr drüber gefreut.
Ja, weil das auch, wie das werden viele Kolleginnen und Kollegen kennen, wenn man sowas einführt, ist auch immer viel Schmerz dabei und viel Umdenken. Aber natürlich auch dann irgendwann, wenn es da ist, die Vorteile. Und gerade jetzt bei so einem Konzept wie bei unseren, hat man natürlich die Vorteile auch jetzt, dass man temporär Schlüsselzugänge Leuten geben kann. Also wenn jetzt mein Handwerker ins Apartment muss, dann kann ich als Mieterin und Mieter dem einfach einen temporären Zugang für 10 Minuten gewähren. Oder wenn ich Gäste habe, dann braucht derjenige einfach nur die App und eben eine Zugangsbestätigung durch Mieterin oder Mieter. Und das sind natürlich Themen, die A, glaube ich, einen sehr großen Komfort für unsere Mieterschaft liefern, aber B, das, was ich eben auch sagte, für den Betrieb auch Vorteile einfach generiert, weil das natürlich dann, wenn es um Wartungsthemen geht, man schaut natürlich immer so wenig wie möglich überhaupt ins Apartment zu müssen, betriebsseitig. Aber wenn das dann der Fall ist, dass man das dann auch ohne große Schlüsselarie und jemand muss vor Ort sein und dann gibt's ja auch öfters Themen, also genau.
Okay. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Learnings gesprochen, die ihr in dem neuen Haus dann direkt realisiert habt. Ihr habt ein Volumen von 16 Millionen um ein Modernisierungsprogramm, warte, ich muss gucken, in Berlin, Bremen, Darmstadt, Frankfurt, Hannover und Wien durchzuführen. Was sind das für Maßnahmen, die ihr da macht?
Also das ist im Kontext so, mit unserem neuen oder mit dem Shareholder, den wir seit 2018 haben, Brookfield, hat sich die Strategie eigentlich ziemlich stark nochmal konsolidiert bei uns. Das heißt, dass wir, wie gesagt, alles, was wir ankaufen, selber entwickeln oder eben schlüsselfertig ankaufen und dann selber betreiben. In der Vergangenheit war das so, dass wir teilweise Generalmieter waren für Immobilien, die uns nicht gehört haben, also nicht in unserem Bestand war. Und Ende 2022 haben wir eben die von dir genannten 6 Häuser angekauft und entsprechend uns einen Plan daraus generiert, was wir dann mit diesen Häusern machen. Zum einen gab es da Themen, wirklich Maintenance, CapEx-Themen, also wirklich von der Silikonfuge, die neu gemacht werden musste, bis Aufzugsüberfahrten, die nochmal neu gemacht werden mussten, also wirklich klassische CapEx-Themen. Wir haben das dann aber nochmal verbunden mit so einem sogenannten Value Enhancement Plan, also wie können wir wirklich auch nochmal Mehrwert generieren, A, für unsere Mieterinnen und Mieter, aber B, natürlich auch für uns als Unternehmen, und sind eben darauf gekommen, dass wir da nochmal insbesondere beim Interior Design ein ganzheitliches Konzept gewählt haben. In der Vergangenheit war das durchaus bei uns im Bestand so, wenn man jetzt in Wien war, hat man einige Punkte vielleicht wiedererkannt, was The Fizz ausgemacht hat, aber es sah dann doch irgendwie in Bremen ganz anders aus als vielleicht in eben Wien oder Frankfurt. Und das hat jetzt eigentlich so eine einheitliche Designsprache bekommen, die wir jetzt auch in den Neubauten umsetzen, dass man wirklich so ein bisschen mehr Brandfeeling hat, aber das natürlich immer gepaart mit den lokalen Einflüssen, dass es jetzt auch nicht ganz anonym ist. Das haben wir gemacht und im Rahmen dessen natürlich nochmal weiter das Angebot, den Bedürfnissen unserer Mieterinnen und Mieter angepasst. Also das, was ich eben schon mal gesagt habe, mehr Coworking Spaces, mehr gerade jetzt im The Fizz vielleicht auch Flächen, wo Leute sich zurückziehen können und ruhig arbeiten können oder auch einfach ruhig nochmal Zeit genießen können. Das ist auch so ein neuer Anspruch. Und ich glaube, wir hatten es schon mal gesagt, so ein bisschen eigentlich dadurch, dass wir unser Portfolio, also ist nicht so alt, ich glaube, unser ältestes Haus ist 12 oder 13 Jahre alt in Bremen. Das heißt, große energetische Sanierung mussten wir nicht machen und haben wir auch nicht gemacht. Wenn wir aber beim Thema ESG sind, war es eben viel das S, was wir da quasi gemacht haben. Also wirklich für Social Community Angebote. Wir haben in einigen Objekten nochmal neu Fitnessstudios oder Gyms reingemacht, die nur für unsere Mieterinnen und Mieter sind, auch im Mietpreis enthalten. Also wirklich geguckt, wo können wir nochmal intelligent neue Impulse setzen, und darüber hinaus sind wir auch in die Apartments nochmal reingegangen. Das war auch sehr individuell, wo wir geschaut haben, was muss wirklich nochmal neu gemacht werden, Betten, Schreibtisch, Schränke, Küchen, Arbeitsplatten. Also da wirklich einfach dem Ganzen nochmal dann auch in der neuen Designsprache einen neuen Anstrich gegeben und eben auch probiert, das Ganze, wie gesagt, den Bedürfnissen nochmal wieder anzupassen.
Genau, da würde sich jetzt die nächste Frage direkt anschließen. Also ich habe jetzt gelernt, die Leute brauchen einen ordentlichen Schreibtisch. Die wollen zwischen still und laut hin und her wechseln können in unterschiedlichen Bereichen. Sie stellen höhere Ansprüche, was wahrscheinlich die Ausstattung angeht, nehme ich jetzt mal an. Also dass es, weiß ich nicht, die Bettwäsche eine gute Qualität hat und nicht so 0815 Tasse im Schrank steht. Wo sagst du, wo geht die Reise hin? Was wird für die Zukunft immer entscheidender?
Ja, das ist eine vielfältige Frage, oder die Antworten könnten vielfältig sein, was eben sehr unterschiedlich ist. Also es gibt ja einmal das Nutzerverhalten, das hattest du jetzt auch schon mal angesprochen, wo Leute einfach sehr unterschiedliche Anforderungen an den Wohnraum haben, an den eigenen Wohnraum, an gemeinschaftlich genutzten Wohnraum. Und wir müssen natürlich mit unseren Konzepten immer schauen, einen gewissen Rahmen dessen zu bieten.
Eine Miete zu treffen, so, also genau. Wo der kleinste gemeinsame Nenner sollte dann natürlich in eurer Welt trotzdem groß sein, aber...
So ist es, weil letzten Endes, wir wollen ja auch immer nachhaltig sein und nachhaltig bewirtschaften, nachhaltig bauen. Und ein Teil der Nachhaltigkeit ist natürlich jetzt nicht jedem Trend nachzugehen, der sich vielleicht aus Mieterschaften ergibt. Wenn, keine Ahnung, eine Saison eine bestimmte Farbe angesagt ist, können wir jetzt nicht alles umstreichen oder bestimmte Gimmicks da sind. Aber wir müssen natürlich eben gucken, diesen Rahmen, diesen kleinsten gemeinsamen Nenner zu schaffen und eben letzten Endes Flächen zu schaffen, die möglichst flexibel sind. Ist mir eigentlich auch Zeit meines Berufslebens immer wieder begegnet, ob es jetzt im gewerblichen, im Bürobereich ist oder im Wohnbereich, dass eigentlich das Thema Flexibilität immer sehr viel mit Nachhaltigkeit dann wiederum zu tun hat. Kann ich die Flächen anders nutzen? Kann ich sie temporär nutzen? Kann ich sie vielleicht extern nutzen und zur Verfügung stellen? Und ich glaube, das ist so ein sehr, sehr großes Thema. Das andere Thema ist natürlich, dass die Leute auch ein gesteigertes Bedürfnis an eben wirklich nachhaltigen Flächen haben, also sowas wie LEED-Zertifizierung oder generell Zertifizierung, und auch immer mehr Bedarf daran, an Informationen da ist, wie viel Energie verbrauche ich denn eigentlich? Also bei uns ist es eben, wie gesagt, in der All-In-Miete integriert, aber trotzdem sind die Leute daran interessiert, was sie denn verbrauchen, an Wasser, Energie. Das ist natürlich ein Thema, was es gibt. Und dann gibt es natürlich, dadurch, dass wir eben so viel anbieten, auch Wohntrends, die es natürlich irgendwie gibt. Also hatten wir auch schon intern etliche Diskussionen, wie viel Fernseher man denn in diesen 40, 50 oder 60 Quadratmeter Wohnungen benötigt. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen, die meisten Leute gucken heutzutage vermutlich am Laptop oder am Computer oder auf dem Tablet ihre Serien und Filme. Trotzdem haben wir auch Fernseher eingeplant. Aber ich glaube, das sind immer auch so Einflüsse, die natürlich dann auch wieder bauseitig viel entwickeln, weil natürlich müssen genügend Steckdosen da sein, Internetverkabelung, Internetinfrastruktur. Wenn man hier 265 oder so wie hier 155 Mieterinnen und Mieter hat, die alle gleichzeitig die EM streamen. Das muss natürlich einfach alles gewährleistet sein, und das ist ja auch das Thema Digitalisierung und fortschreitende Digitalisierung, und dementsprechend müssen wir da auch die Infrastruktur bieten. Und dementsprechend ist es, glaube ich, sehr, sehr vielseitig, Thema Nachhaltigkeit immer wieder, aber auch eben das Thema Behaglichkeit, das Thema fühle ich mich wohl dort, wo ich wohne, und da schauen wir eben den bestmöglichen Rahmen dafür zu setzen.
Ich habe gelesen, korrigier mich bitte, wenn es falsch ist, ihr habt 60.000 Quadratmeter in Planung, da sind 2.500 Apartments drin, 600 Millionen. Wir haben jetzt sehr lange über Konversion gesprochen. Spielt Neubau da in diesem Bereich überhaupt noch eine Rolle bei euch?
Definitiv. Also wir haben auch klassische Neubauprojekte, zum Beispiel jetzt im April eröffnet in Leiden, Niederlanden. Also da sind wir ja auch tätig in den Niederlanden. Unser Projekt in Ludwigshafen, wo wir vergangene Woche Richtfest hatten, ist auch ein klassischer Neubau. Insofern teilt sich das ganz gut auf, dass wir Konversionsprojekte haben, teilweise oder klassischen Neubau. Ludwigshafen, was ich gerade erwähnt habe, ist auch nochmal ganz interessant. Ist jetzt kein richtiges Konversionsprojekt im Sinne, dass da eben eine bestehende Struktur war, die wir genutzt haben. Aber es ist ein ganz wichtiger städtebaulicher Baustein in Ludwigshafen, das ehemalige Heilberg-Areal, was wirklich ein Industrieareal ist, was jetzt eben als Ludwigsquartier neu erstrahlen soll. Also insofern schon auch industriell genutzte Fläche, die zu Wohnraum wird. Also auch eine Art Konversion, aber jetzt nicht im klassischen Fall Ich nutze die Struktur. Aber der klassische Neubau, und auch da machen wir uns natürlich Gedanken, wie wir den möglichst wirtschaftlich halten. Und ich glaube, unser Produkt ist auch ziemlich gut dafür geeignet, um vielleicht fortzuproduzieren oder seriell zu denken. Das tun wir natürlich auch immer. Die Projekte, die wir jetzt haben, die sind erstmal alle im konventionellen Bauweisen. Aber wir denken natürlich bei neuen Projekten immer wieder darüber nach oder entwickeln uns auch immer weiter in die Richtung. Und so hält sich das eigentlich die Waage. Konversion versus klassischer Neubau.
Sind denn Konversionen in den anderen Ländern, in denen ihr unterwegs seid, ist das einfacher?
In anderen Ländern haben wir tatsächlich bisher noch keine Konversionen gehabt.
Deutschland ist Vorreiter.
Deutschland
ist Vorreiter. Das deutsche Team ist Vorreiter.
Ist, glaube ich, sehr individuell. Also ich glaube, in den Niederlanden kenne ich jetzt gar nicht so die Zahlen, wie sich das dort entwickelt im Büromarkt. Ich glaube, dadurch, dass die Fläche da relativ klein ist und der Büromarkt auch gerade in Amsterdam, wo wir auch unter anderem unterwegs sind, oder Leiden, Utrecht, noch ganz gut funktioniert, ist das da vielleicht auch nochmal ein anderes Thema. In Österreich könnte es natürlich und in Prag und Tschechien vielleicht nochmal Thema werden. Aber tatsächlich ist es so, dass wir in Deutschland, also unsere Konversionsprojekte eigentlich durchgängig in Deutschland sind.
Okay. Jetzt haben wir ja in Deutschland ganz schön viele leerstehende Kaufhäuser. Werden bald noch viel, viel mehr. Ist das eine Option für euch?
Ja, ist durchaus sehr interessant. Ist ein ähnliches Thema.
Ist wie sehr diplomatisch.
Ja, also, weil es bringt halt nochmal genau das mit, was ich eben als Vor- und Nachteile benannt habe, nur nochmal größer. Also die Lagen sind natürlich super interessant für uns. Ich glaube auch städtebaulich gesehen ist es interessant, solche Konzepte dort unterzubringen. Also wirklich städtebaulich gesehen auch vielleicht Konzepte für ältere Leute oder gemischtes Wohnen, und wo wir eben auch wieder ein Baustein sein können. Was natürlich dann wiederum die Risiken sind, teilweise die Substanz, aber bei Kaufhäusern ist natürlich immer das Thema Belichtung und Fluchtwege und wie kann ich da überhaupt gut einen Grundriss reinbekommen. Da sind die Bürohäuser eigentlich immer ziemlich dankbar. Die bestehen ja meistens dann doch im klassischen Sinne aus der Mittelgangerschließung und links und rechts rein sich dann die Büros. Das können wir ziemlich gut mit unseren Konzepten überplanen, die ja auch eigentlich meistenteils eine Mittelgangerschließung sind und links und rechts Apartments. Bei den Kaufhäusern muss man sich das, glaube ich, wirklich im Detail angucken. A, ist die Substanz immer sehr, sehr unterschiedlich, auch mit ganz unterschiedlichen Baujahren. Und da wird man mit Sicherheit auch nochmal größere Maßnahmen treffen müssen, um die Tiefe aus den Gebäuden zu nehmen, Belichtung herzustellen und entsprechend dann auch Thema Schallschutz teilweise kann dann auch noch mal eine große Rolle spielen. Also deswegen, die diplomatische Antwort ist auf jeden Fall interessant. Ich würde mich freuen, wenn jemand mal auf uns zukommt nochmal und vielleicht da eine Idee hat oder eine Idee braucht, dass wir uns das mal gemeinsam angucken, wie man das vielleicht dann auch machen könnte an dem einen oder anderen Standort. Aber es ist jetzt nicht bei uns gerade so, dass es ein Fokus ist, dass wir sagen, wir kaufen jetzt
Kaufhäuser. Du fährst also nicht jede Woche in eine andere Stadt und guckst dir da ein Kaufhaus an. Gut, habe ich verstanden.
Momentan noch nicht.
Nee. Benjamin Albrecht, vielen, vielen Dank für die Führung hier im Haus und vielen Dank für den Podcast. Bis
Danke.
Ganz bald.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.